Ja, die Lesung zur heutigen Predigt findet ihr bei 1. Samuel, das Kapitel 5. Die Philister aber hatten die Lade Gottes genommen und brachten sie von Eben-Ezer nach Aschdod. Und die Philister nahmen die Lade Gottes und brachten sie in das Haus Dagons und stellten sie neben Dagon. Als die von Aschdod am anderen Morgen früh aufstanden, da lag Dagon auf seinem Gesicht auf der Erde vor der Lade des Herrn. Und sie nahmen Dagon und stellten ihn wieder an seinen Ort. Als sie am anderen Morgen früh aufstanden, da lag Dagon wieder auf seinem Gesicht auf der Erde vor der Lade des Herrn. Aber der Kopf Dagons und seine beiden Hände lagen abgeschlagen auf der Schwelle, sodass der Rumpf allein da lag. Darum treten die Priester Dagons und alle, die in Dagons Haus gehen, nicht auf die Schwelle Dagons in Aschdod bis auf diesen Tag. Aber die Hand des Herrn lag schwer auf denen von Aschdod, und er verschreckte sie und schlug sie mit bösen Beulen Aschdod und sein Gebiet. Als die Leute von Aschdod sahen, dass es so zuging, sagten sie: Lass die Lade des Gottes Israels nicht bei uns bleiben, denn seine Hand ist zu hart über uns und unserem Gott Dagon. Und sie sandten hin, versammelten alle Fürsten der Philister zu sich und sagten: Was sollen wir mit der Lade des Gottes Israels machen? Da antworteten sie: Lass die Lade des Gottes Israels nach Gat tragen. Und sie trugen die Lade des Gottes Israels dorthin. Als sie diese aber dorthin getragen hatten, entstand in der Stadt durch die Hand des Herrn ein sehr großer Schrecken, und er schlug die Leute in der Stadt klein und groß, sodass an ihnen Beulen ausbrachen. Da sandten sie die Lade Gottes nach Ekron. Als aber die Lade Gottes nach Ekron kam, schrien die von Ekron: Sie haben die Lade des Gottes Israels zu mir hergetragen, um mich und mein Volk zu töten. Da sandten sie hin und versammelten alle Fürsten der Philister und sagten: Sendet die Lade des Gottes Israels zurück an ihren Ort, damit sie mich und mein Volk nicht tötet. Denn es war ein tödlicher Schrecken in der ganzen Stadt. Die Hand Gottes lag sehr schwer auf ihr. Und die Leute, die nicht starben, wurden mit Beulen geschlagen, sodass das Geschrei der Stadt zum Himmel aufstieg. Worte des lebendigen Gottes.
Ja, herzliche Grüße aus dem Exil oder der Quarantäne, um genau zu sein. Wir hatten keine ganz einfache Woche, letzte Woche, aber der Herr hat mir trotzdem meine Stimme wieder gegeben und Worte gegeben für die Predigt. Und zum Anfang möchte ich nur noch beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir für deine große Macht, die in deinem Wort ruht. Wir bitten dich, dass du diese Macht nun erweckst, damit sie durch den Geist in uns Veränderung bewirkt und Anbetung von dir und deinem Sohn Jesus Christus. In seinem Namen beten wir. Amen. Ja, es ist ganz schön ärgerlich, wenn man seinen Hausschlüssel verliert. Genau das ist mir vor einigen Wochen passiert. Im Auto ist mir der Schlüssel aus der Hosentasche gerutscht und er landete so ziemlich im unerreichbarsten Platz in unserem Auto, wie ich feststellen musste, nämlich unter der Armlehne in der Mitte, von wo sich dann, wie ich entdecken musste, ein wahres Höhlensystem aus Löchern und Barrieren erstreckt, das den Katakomben alle Ehre gemacht hätte. Ich weiß nicht mehr, wie oft ich versucht habe, an den Schlüssel heranzukommen. Eigentlich hatte ich auch schon so gut wie aufgegeben. Bis ich dann am Donnerstag eine Idee hatte, die so richtig genial gewesen wäre, wenn sie mir ein paar Wochen früher eingefallen wäre. Lass uns beten. Lass uns Gott um Hilfe bitten, habe ich zu Jude gesagt, denn er ist ein guter Gott. Und so beteten wir und 10 Minuten später hatte ich den Schlüssel wieder in meiner Hand. Also zumindest die kurze Fassung. Vom großen Ganzen betrachtet ist ein verlorener Schlüssel keine große Angelegenheit. Aber sie erinnert uns daran, dass Gottes Macht in unserem Leben wirkt. Jeden Tag. Wir können sie sehen, wir können sie wahrnehmen. Und wenn wir es nicht übersehen, dann kann es eine große Ermutigung sein. Wie wir allerdings im vorigen Kapitel entdeckt haben, wirkt Gott nicht immer so, wie wir Menschen es uns vorstellen. Manchmal wünschen wir es uns anders, wie Gott Dinge tut. Und diese Erfahrung mussten auch die Israeliten machen, als sie sich von der sogenannten Bundeslade den Sieg im Kampf gegen die Philister versprachen. Die Bundeslade repräsentierte Gottes Gegenwart und die Israeliten dachten vermutlich, wie viele andere Völker und auch die Philister zu der damaligen Zeit, dass die Götter miteinander ringen, wenn ihre Völker sich bekriegen und das Volk des stärkeren Gottes gewinnt. Nun, in der Hinsicht hatte der Gott Israels gegen die philistischen Götter alle Trümpfe in der Hand. Ägypten besiegt, Meer geteilt, Volk befreit. Die Liste von Gottes Siegen für Israel und nebenbei bemerkt auch für uns, aber dazu später mehr, ist konkurrenzlos. Es gibt keinen anderen Gott wie den wahren Gott. Trotzdem verlor Israel nicht nur den Kampf, sondern auch seine obersten Priester und sogar die Bundeslade selbst. Auf die Gründe will ich nicht näher eingehen, weil wir sie uns letzte Woche schon angeschaut haben. Nur so viel, was wir sahen, war, dass Gottes Macht und Stärke sich nicht in menschlichen Kämpfen beweisen muss. Viel wichtiger ist es für Gott, dass Menschen sich ihm als Gott anvertrauen und unterordnen. Israel hatte sich von Gott abgewandt. Und wenn man sein Leben ohne Gott leben will, befindet man sich in größter Gefahr. Ohne Gott ist man auf dem Weg in die Katastrophe und deshalb konnte Gott ihnen den Sieg gar nicht schenken. Denn sonst hätte er sie auf dem Weg in diese Katastrophe nur noch bestärkt. Gott wird unsere Wünsche nie erfüllen, wenn er uns damit in Gefahr bringen wird. Und oft handelt es sich dabei um Gefahren, die für uns unsichtbar sind, um geistliche Gefahren. Wenn Gott uns in Gefahr bringen würde mit der Erfüllung unserer Wünsche, dann wird er sie nicht erfüllen. Nun, wenn wir das erkannt haben, dann verstehen wir auch, warum Gottes Macht in unseren Augen manchmal so schwach und unscheinbar wirken kann. Die Tatsache, dass der Gott des Universums die Stärke hat, die es ihm erlaubt, für uns schwach sein zu können, schwach erscheinen zu können, braucht in uns keine Zweifel auslösen. Sie darf dagegen in Staunen und Bewunderung versetzen. Denn manchmal offenbart Gott seine Macht am deutlichsten mit dem, was wir Menschen mit unserem begrenzten Blick als Schwachheit wahrnehmen. Wenn wir uns mit diesen einleitenden Gedanken dem Bibeltext zuwenden, dann sehen wir dort drei Offenbarungen Gottes. Gott zeigt sich den Philistern auf dreifache Weise und im Zentrum stehen die drei zugehörigen Reaktionen der Philister. Im Zentrum habe ich drei Fragen formuliert, an denen sich die Predigt dann orientiert. Und die erste Frage lautet: Wie reagierst du, wenn Gottes Macht schwach erscheint? Wie reagierst du, wenn Gottes Macht schwach erscheint? Vorangegangen war ja, wie wir gesehen haben, eine Offenbarung der vermeintlichen Schwäche Gottes. Für die beteiligten Völker war der Gott Israels von Dagon, dem Gott der Philister, besiegt worden. Er war wohl der oberste philistische Gott und zuerst sehen wir, was nun mit dem unterlegenen Gott geschieht. Die Bundeslade, die für Israels Gott steht, wird in das Haus des vermeintlichen Siegers gebracht. Eigentlich ist die Symbolik klar. Von nun an dient der unterlegene Gott dem stärkeren Gott. Es ist eine entscheidende Niederlage. Die Reaktion der Israeliten auf diese Katastrophe sahen wir schon letzte Woche. Zu ihrer großen Bestürzung gesellten sich bestimmt auch große Zweifel an diesem Gott. Vielleicht hatten sie sich etwas vorgemacht. Die Philister dagegen werden nicht zweimal darüber nachdenken, ob sie von nun an den Gott der Bibel, den Gott der Israeliten, anbeten sollen. Sie wissen um die großen Siege von Israels Gott, aber ihr Gott Dagon hat ihn schließlich besiegt. Sie werden bestärkt in der Anbetung ihrer eigenen Götter. Das ist ihre Reaktion auf Gottes vermeintliche Schwachheit, und symbolisch kommen sie eben dadurch zum Ausdruck, dass sie die Bundeslade ins Haus ihres Gottes Dagon stellen. Wie reagieren wir, wenn Gottes Macht schwach erscheint? Wenn Gott uns nicht den Sieg schenkt, den wir uns wünschen? Oder das Gebet nicht erhört, das wir vor ihn gebracht haben? Wie reagiere ich, wenn Gott mir nicht den Mann schenkt, den ich mir wünsche, nicht den Job oder die Wohnung oder die engen Freunde, die ich mir wünsche, für die ich auch bete? Die Versuchung kann sein, dass man es den Philistern gleichtut und sein Vertrauen auf andere Götter oder häufiger andere Dinge setzt. Umgekehrt, wenn wir sehen, wie das Leben von anderen scheinbar besser gelingt als meins, obwohl sie nicht auf Gott vertrauen, wie reagieren wir? Sollten wir es den Philistern gleich tun und auf einen besseren Gott setzen? Nun, wie wir im nächsten Abschnitt sehen, ist diese vermeintliche Schwäche um Israels Willen, vergessen wir nicht, nur von vorübergehender Natur. Im nächsten Abschnitt offenbart Gott seine Macht sehr deutlich und für alle Philister erkennbar. Und die nächste Frage lautet: Wie reagieren wir, wenn Gottes Macht offenbart wird? Wie reagieren wir, wenn Gott seine Macht offenbart? Und wie schon gesehen, die Philister sehen sich zunächst bestärkt in ihrer Anbetung und Loyalität zu Dagon. Allerdings, wenn wir weiterlesen, nur bis zum nächsten Morgen, Vers 3. Als die von Aschdod am anderen Morgen früh aufstehen, sieh, da lag Dagon auf seinem Gesicht auf der Erde vor der Lade des Herrn. Und sie nahmen Dagon und stellten ihn wieder an seinen Ort. Dagon erscheint plötzlich als Anbeter Jahwes. Und das Gleiche geschieht in verschärfter Form am folgenden Morgen, Vers 4. Als sie am anderen Morgen früh aufstanden, sieh, da lag Dagon wieder auf seinem Gesicht auf der Erde vor der Lade des Herrn, aber der Kopf Dagons und seine beiden Hände lagen abgeschlagen auf der Schwelle, sodass der Rumpf allein da lag. Der Kopf Dagons und seine beiden Hände abgeschlagen auf der Schwelle. Nach damaligem Verständnis spricht das eine deutliche Sprache. Das macht man mit besiegten Feinden. Dagon ist tot, lautet Gottes Botschaft an die Philister. Ich toleriere keine falschen Götter neben mir. Euer Gott ist besiegt. Fertig. Am Ende. Gott mag einen Moment lang den Eindruck von Schwäche erweckt haben, und manchmal tut er das auch in unserem Leben, wo der eigentlich Schwache ist Dagon. Und jedes Mal, wenn die Philister von nun an die Schwelle zu Dagons Haus überschreiten, werden sie daran erinnert, dass sie einen schwachen Gott anbeten, der sich nicht einmal selbst schützen kann. Gott nimmt falsche Götter ernst. Wenn falsche Götter um unsere Anbetung buhlen, stellen sie damit Gottes eigenen Herrschaftsanspruch über seine Schöpfung in Frage. Und dazu gehören auch wir. Das gilt natürlich auch heute noch, denn an der Struktur des Universums hat sich nichts geändert. Und auch nichts an seiner Geschaffenheit. Keine Philosophie, auch keine wissenschaftliche Theorie kann die Existenz des Universums so umfassend erklären wie die Theorie oder das Wissen um einen Schöpfer und die Erschaffung des Universums durch ihn. Und wenn wir unserem Schöpfer keine Ehrerbietung, keine Liebe, keine Anbetung und keinen Gehorsam erweisen, sondern sie stattdessen anderen Dingen zukommen lassen, falschen Göttern, die keine sind, dann rauben sie und wir mit ihnen Gott die Ehre. Gott toleriert keine falschen Götter, die ihm die Ehre rauben. In Gottes Gericht über Dagon sehen wir mehr als nur den Sieg über irgendeinen philistischen Regionalgott, selbst den größten. Er steht stellvertretend für Gottes Gericht über alles, was wir Menschen an Gottes Stelle verherrlichen und anbeten. Aber was diese Dinge auch sein mögen, das hängt stark vom gesellschaftlichen und kulturellen Umfeld ab. Es können geistliche Mächte sein, wie zum Beispiel im Buddhismus oder Hinduismus. Es kann ein anderer Gott sein, wie im Islam. Aber es können auch materielle Dinge sein, die uns im Gegenzug für unsere Anbetung, indem wir überhöht unser Vertrauen in sie setzen, das Versprechen, was nur Gott selbst zu schenken imstande ist. Geld, Liebe, Gesundheit, Beziehung und so vieles mehr. Für all diese Dinge, die unsere Anbetung fordern, steht Dagon. So wie es Dagon erging, weil die Philister ihn über Gott gestellt hatten, so ergeht es allen Dingen, die sich an Gottes Stelle erheben. Wie also reagieren wir auf diese Machtdemonstration Gottes? Auch dieser Abschnitt endet mit einer Reaktion der Philister. Schauen wir uns an, wie sie auf diese Peinlichkeit für ihren Gott reagieren. Ihr Gott wurde vernichtend geschlagen. Wie reagieren die Philister in Vers 5? Darum treten die Priester Dagons und alle, die in Dagons Haus gehen, nicht auf die Schwelle Dagons in Ashdod bis auf diesen Tag. Geben sie Dagon auf als Loser? Wenden sie ihre Loyalität dem Gott Israels zu? Nein, im Gegenteil. Aus Respekt vor den Gefühlen ihres besiegten Gottes, vor der Ehre ihres besiegten Gottes, treten sie von nun an nicht mehr auf die Schwelle, auf der die abgehauenen Glieder ihres geliebten Gottes lagen. Und man weiß nicht, soll man da lachen oder soll man weinen? Es ist tragisch. Es ist irrational. Aber daran erkennen wir auch etwas sehr Wichtiges. Und wir sehen daran, wie gefangen Menschenherzen in ihrer Anbetung falscher Götter sind. Bevor wir zu laut lachen, sollten wir uns bewusst machen, dass es uns und unseren Mitmenschen oft nicht anders geht. Wir wissen, dass Geld nicht glücklich macht, aber wir wollen es trotzdem anhäufen. Wir wissen, dass Sex nicht erfüllen kann. Trotzdem kommt man von den Bildern nicht weg. Auch wir können gefangen sein von unseren Göttern. Und selbst wenn man mit hundertprozentiger Sicherheit weiß, dass dieser Gott auf den Gesetzen uns nicht geben kann, was wir uns wünschen, selbst wenn man die Schwachheit dieses Gottes erkannt hat, laufen wir doch immer wieder zu ihm zurück. Kennt ihr das? Nun, wenn du gerade erkannt hast, dass du gefangen bist und Hilfe brauchst, vielleicht auch von etwas ganz anderem, ich habe ja nicht die ganze Liste ausgebreitet, dann ist die gute Nachricht, dass der Gott Israels und der Vater von Jesus Christus, der Gott, der damals Dagon besiegte, auch heute noch jeden Gott besiegen kann. Und wenn du ihn anrufst, wenn du ihm dein Leben überlässt, dann kann er auch dich befreien. Und das deine Reaktion jetzt ist, dann schieb sie nicht auf. Übergib ihm dein Leben, jetzt. Und dann sag es jemandem nach dem Gottesdienst. Aber auch wenn du Christ bist, dann hängst du vielleicht gerade fest in den Stricken deiner alten Götter, denen du irgendwann mal Macht über dein Leben gegeben hast. Nur weil du dich nicht aus eigener Kraft von ihnen befreien kannst, bedeutet nicht, dass der Gott der Bibel keine Macht hat. Lauf nicht zurück von ihnen, sondern ruf den Herrn Jesus Christus um Hilfe an. Sag dich von ihnen los, im Namen von Jesus Christus. Und auch dir kann ich nur empfehlen, dass du dich danach, nach dem Gottesdienst, an jemanden wendest, mit dem du beten kannst. Denn in der Gemeinde und durch sie wirkt Gottes Macht. Die dritte Frage, die wir uns heute stellen, lautet: Wie reagierst du, wenn Gottes Macht dich erschreckt? Wie reagierst du, wenn Gottes Macht dich erschreckt? Nachdem in Vers 5 klar wurde, dass die Priester Dagons und mit ihnen die Philister in Aschdod nicht von ihrem Gott lassen wollen, bekommen sie im letzten Abschnitt Gottes Macht an sich selbst zu spüren. Lesen wir Vers 6 gemeinsam. Aber die Hand des Herrn lag schwer auf denen von Aschdod, und er erschreckte sie und schlug sie mit bösen Beulen, Aschdod und sein Gebiet. Was wir hier sehen, ist, dass Gottes Gericht nicht nur falschen Göttern gilt, sondern auch ihren Anbetern. Auch wenn Menschen irgendwie gefangen sind und nicht loslassen können von ihren falschen Göttern, dann trägt doch jeder dafür gleichzeitig Verantwortung. Verantwortung für die eigene Entscheidung gegen Gott. Wir alle tragen Verantwortung für unsere Entscheidung. Ich denke, das wird niemand abstreiten wollen, und so ist es auch hier. Nachdem Gott sich also auf so überwältigende Weise an ihrem Götzen offenbart hat und die Menschen trotzdem Dagon weiter den Vorzug geben, liegt die Hand des Herrn schwer auf den Menschen von Aschdod. Gott schlägt sie mit Krankheit. Gott erschreckt sie. Und nachdem es den Menschen in Aschdod zu viel wird und sie die Lade fortschaffen wollen, weil sie genau wissen, dass es mit der Lade zusammenhängt, da müssen auch die Menschen von Gad dasselbe erleben. Und auch die von Ekron, das sind ganz nebenbei die drei nördlich gelegenen Städte der Philister. Aber wir wissen nicht genau, warum die Fürsten der Philister meinen, dass Gottes Macht in Gad weniger erschreckend wäre als in Aschdod. Vielleicht liegt es daran, dass man damals bestimmte Götter mit bestimmten Territorien verband, indem die Philister die Bundeslade nach Gad brachten, erhoffen, und da bringen sie sie auch näher an das von Israeliten eroberte Gebiet. Vielleicht erhoffen sie sich davon, dass Gott damit beschwichtigt werden kann, indem er wieder näher oder vielleicht in dem Fall sogar in seinem Gebiet ist. Ekron ist dann noch ein kleines Stück näher an Israel, aber an der Stelle sagen die Menschen von Ekron auf gar keinen Fall. Lesen wir dazu Vers 10. Da sandten sie die Lade Gottes nach Ekron. Als aber die Lade Gottes nach Ekron kam, schrien die von Ekron: Sie haben die Lade des Gottes Israels zu mir hergetragen, um mich und mein Volk zu töten. Anscheinend spricht der Fürst hier stellvertretend für sein Volk. Er weiß genug über den Gott Israel, um sich vor seiner Macht zu fürchten. Aber auch die kurze Zeit in seiner Stadt bringt schon einen tödlichen Schrecken über Ekron. Die Hand Gottes lag sehr schwer auf ihr. Es ist eine Steigerung des ursprünglichen Gerichts, lesen wir in Vers 11. Dort heißt es: Und die Leute, die nicht starben, und ist von Tod die Rede, wurden mit Beulen geschlagen, sodass das Geschrei der Stadt zum Himmel aufstieg. Gottes Macht ist erschreckend, wenn sie Strafe und Gericht bewirkt. Und diesen Schrecken finden wir auch heute, oder vielleicht heute noch mehr, nur sehr schwer auszuhalten. Er rüttelt an den Grundfesten unseres Sicherheitsbedürfnisses, unseres Sicherheitsempfindens. Wenn ich Gottes Macht nicht kontrollieren kann, wie kann ich mich davor schützen? Und für die Philister damals lautete die Antwort: Wir müssen diesen Gott aus unserer Stadt herausbringen. Wir brauchen Sicherheitsabstand von diesem furchteinflößenden Gott, dessen Macht uns so sehr erschreckt hat. Und das ist natürlich eine völlig natürliche Reaktion, nicht wahr? Gefahren hält man sich vom Leib. Vielleicht spielt auch eine Rolle, dass man denkt, aus den Augen, aus dem Sinn. Es ist ein Denken, das Gott aus dem eigenen Leben und Denken und Bewusstsein verbannen will. Ob es damals gelingt, werden wir noch sehen. Aber natürlich wissen wir für heute, eines Tages lässt Gott sich nicht mehr wegschicken. Eines Tages wird Gott jeden Menschen heimsuchen für die falschen Götter, die wir angebetet haben. Im Leben ist eine Sache sicher und das ist der Tod. Ein Tag, den niemand kennt, wird er jeden heimsuchen mit Dingen, die uns erschrecken werden. Vielleicht gehst du gerade schon durch eine Zeit, die dich erschreckt. Wir sehen jetzt schon erschreckende Dinge. Krankheit und Krieg offenbaren uns große Mächte, vor denen man nicht weglaufen kann. Sie sind Vorreiter von Gottes Gericht über diese Welt, die sich weigert, den wahren Gott anzubeten und dafür lieber alles andere, die Schöpfung anbetet, Dinge in der Schöpfung, anstelle des wahren Gottes. Wenn uns diese Vorreiter schon erschrecken, wie viel mehr sollte uns Gottes Strafe und Gericht erschrecken? Wie also reagieren wir auf die erschreckende Macht Gottes? Wäre es nicht tragisch, wenn wir so reagieren würden wie die Philister, die unverdrossen ihre toten Götter weiter anbeten, deren einzige Antwort auf diesen furchtbaren Gott die ist, ihn wegzuschicken, sich in Sicherheit zu bringen, ohne dass sich im eigenen Leben, in der eigenen Anbetung etwas ändert. Nun, damals kann man dieses Verhalten zum Teil vielleicht noch dadurch erklären, dass sie es nicht besser wussten. Der Gedanke, den Gott Israels anzubeten, kommt ihnen wohl nicht in den Sinn. Aber wir können es besser wissen. Denn heute ruft dieser selbe Gott in den Worten der Bibel jedes Volk auf, ihn allein anzubeten. Wie reagieren wir darauf? Am Kreuz hat Gott seine Macht in Schwachheit erwiesen, um Menschen zu erretten. Dort hat er selbst in Jesus Christus den Schrecken des Gerichtes über sich ergehen lassen, damit alle, die auf Christus vertrauen, nicht länger vor seiner großen Macht erschrecken müssen. Jesus hat uns befreit vom Schrecken dieser Strafe, die wir verdient hätten, weil wir Gott auf Abstand gehalten haben. Wir müssen Gott nicht länger auf Sicherheitsabstand halten, sondern im Gegenteil. Inmitten einer Welt unter Gottes Gericht können wir bei ihm Sicherheit finden. Durch Jesus ist er uns nahe gekommen, damit wir ihm nahe sein können. 3 Tage nach dem Kreuz, interessanterweise genau wie es hier 3 Tage sind, 3 Tage nach dem Kreuz hat Gott seine Macht dann auch in Stärke offenbart. Er hat Jesus von den Toten auferweckt, für alle sichtbar, für alle nachvollziehbar. Es ist festgehalten in der Bibel, deren Glaubwürdigkeit sehr leicht zu belegen ist. Gott hat einen Tag festgesetzt, an dem er jeden Menschen richten wird für seine Anbetung. Und nur wer an Jesus Christus glaubt, betet den wahren Gott an. Eines Tages wird Christus zurückkehren, um zu richten die Lebenden und die Toten. Wenn du dich ihm anvertraust und ihn nicht auf Sicherheitsabstand hältst, dann muss sich nichts mehr erschrecken. Durch den Glauben an Jesus wird Gott dich retten. Ihm soll dein Leben gehören. Wie reagierst du darauf? Theo wird nun zum Abschluss noch für uns beten.
Herr Vater, wir durften in der Predigt deine wahre Macht sehen, wie du sie an den Philistern gezeigt hast. Herr, das ist nicht schön, nicht immer schön zu sehen. Und wir danken dir umso mehr für deinen Sohn Jesus Christus. Er hat uns befreit von finsteren Mächten, von falschen Bindungen. Er hat uns aus der Sklaverei der Sünde befreit und uns zu dir, Vater, geführt, so dass wir dich anbeten können, Herr. Da wollen wir dich doch so preisen, dass Jesus dieses Gericht für uns getragen hat, dass wir deine Macht nicht fürchten müssen, dein Gericht nicht fürchten müssen, weil du uns befreit hast, allein aus Gnade, ohne dass wir was dazu leisten konnten. Das hast du alles durch Jesus uns geschenkt und deswegen bitten wir umso mehr, dass das uns auch genügt und bei dir zu bleiben. So möchten wir dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir keine anderen Sachen anbeten, sondern wirklich dich im Fokus unseres Lebens haben und setzen, weil du am besten weißt, was gut für uns ist und du der wahre Gott bist und wir uns wirklich voll von dir abhängig machen können und das unserem Leben auch gut tut. Herr, stärk uns für die kommende Woche. Du siehst die Anfechtungen, die wir in unserem Leben haben, die Herausforderungen, auch die Schwächen, die wir einfach haben. Bewahre uns, beschütze uns und halt uns auf deinem Weg, Herr. Danke, dass du uns deinen Geist gesandt hast und dass du auch immer wieder gnädig bist. Wir immer zu dir kommen können, weil wir zu deinem Haus gehören. Amen.